Ja, herzlich willkommen bei Sozialverzogen.
Ja, Leute, herzlich willkommen hier bei dem Sozialverzogen Podcast. Freunde der Sonne, endlich geht's wieder weiter nach, ich glaube, 10 Monaten Pause, weil ich mir die ganzen Themen für die Videos nicht klauen wollte. Jetzt habe ich wieder eine Idee gehabt und wir ziehen voll durch und wir sind heute nicht alleine. Wir starten den Podcast zu zweit. Halt jetzt immer mal mit jemand anderem und heute mit Vincent. Hallo Vincent.
Hallo.
Du bist hier.
Ich bin da.
Das freut mich. Ja, schön, dass du mein erster Versuchsmensch bist, sozusagen.
Ich bin dein erster.
Wie geil. Du bist mein erster. Du bist mein allererster Mensch hier.
Mega, mega.
Im Podcast. Ja. Ey, weißt du was? Ich habe hier gerade ein Buch liegen. Anne Frank, sagt dir was, ne?
Ja.
Tatsächlich. Das ist ein Kinderbuch. Little People, Big Dreams hier. Ja? Und ich finde das voll krass. Ich blätter das schon die ganze Zeit nebenbei durch. Mir fällt auf, ich habe das irgendwie noch so gar nicht so richtig gecheckt. Gibt es eigentlich so Kinderbücher, die du so hattest? Wo du sagtest, so als Kind, so boah, geil, das muss ich haben?
Wow, ich kann mich aus meiner Kindheit, also, oder ja, frühe Jugend, späte Kindheit, kann ich mich nur erinnern an meine ersten eigenen Lesebücher.
Ah.
Also ich weiß noch, dass Opa mir Wilhelm Busch vorgelesen hat.
Oha.
Ja. aber dann so meine Erinnerung an meine Kindheit beginnt sehr spät.
Okay.
TKKG wäre das Erste, was mir so einfällt.
Also
Tarzan, Klößchen, Karl und Gabi. Nee,
oh
tatsächlich.
Gott.
Die ganze Buchreihe. Und
oh Mann,
woran
ey.
Ich mich auch erinnere, ist so ein Buch mit Drachengeschichten. Keine Ahnung.
Ah,
aber ja, meine ersten Lesebücher, das ist das, woran ich mich erinnere, wenn du mich fragst, so spontan nach Kinderbüchern.
Ja, ist jetzt auch nur, weil ich es hier noch so liegen hatte. Ey, Anne Frank, also es ist übrigens eine Buchreihe, falls es euch interessiert, Leute, guckt mal rein. Little People sind die ganzen Wissenschaftler und wichtigen historischen Personen einfach als Kinderbuch verpackt. Quasi die Lebensgeschichte dieser Menschen. Warum wir zu zweit sind, mich interessieren ja Menschen. Ja? Ich meine, Vincent, wir kennen uns ja jetzt schon ziemlich lange. Du bist ein Mensch. Du bist ein echter Mensch. Und du bist ja nicht von ungefähr hier. Ne? Du bist ja ein Pädagoge, eine pädagogische Fachkraft, wie man heute sagt, außer Dienst.
So kann
daher
man
kennen wir uns. Wir haben quasi damals vor, ich will fast sagen, naja, es sind ja noch nicht ganz 10 Jahre, aber nächstes Jahr sind es übrigens 10 Jahre, wo wir uns kennen. Da haben wir ja die Pädagogik zusammen aufgemischt.
So kann man das nennen, ja.
Frisch von der Ausbildung ist Vincent mein Teamkollege geworden, relativ zügig. Und ja, dann ging die Sabotage los.
tatsächlich. Genau. Ja, wir haben uns krass kennen und lieben gelernt in diesem ersten Jahr, oder?
Das war definitiv
schon intens. Ja. Crazy.
Die Frage ist jetzt, für wen war es mehr intens? Für uns oder für die damaligen Kollegen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, wir haben alle draus gelernt.
Aber grundlegend, ich meine ja, du bist ja jetzt außer Dienst, dazu kommen wir bestimmt auch noch mal, aber warum bist du überhaupt in diese soziale Branche gegangen?
Wow, ich glaube, es gab nie so einen Klickpunkt, aber irgendwie hat sich das bei mir entwickelt. Ich glaube, mit 10 ist meine erste Cousine geboren. Und ich fand das total spannend, wie sie so aufwächst von so einem Mini-Wesen zu so einem Kleinkind und kurz darauf, also ein, zwei Jahre später, sind, glaube ich, meine nächsten zwei Cousinen, Zwillinge geboren. Und ja, das habe ich halt immer nur so im Monatstakt mitgekriegt, weil meine Familie in woanders wohnt. Und ja, da habe ich halt immer so Station des Großwerdens mitbekommen. Und ich fand das so spannend, dass ich im Hintergrund oder unterbewusst hat sich bei mir der Wunsch immer mehr verstärkt, ja, Erzieher zu werden tatsächlich. Aber ja, ich bin noch ein paar Umwege gegangen, bis ich dahin gegangen bin, um dann doch wieder was anderes zu machen. Also, ja.
Ja, genau, das ist nämlich für mich immer so spannend, wenn ich auch Bewerbungsgespräche führe. Ich frage immer, woher kommt die Idee, Erzieher zu werden? Warum ist man das geworden? Und man hat ja früher in der Berufsschule ja gleich immer den Satz gehabt von den Ausbildungskollegen, oh, weil ich Kinder so liebe. ja, nee, darum geht's nicht. Also, natürlich mag man Kinder auch total und ist eben fasziniert, so wie du es ja auch beschrieben hast, aber ich finde immer diesen Aspekt der Liebe, das ist schon ein bisschen too much, meiner Meinung nach. Aber das ist ja eben der Punkt, ne? Warum gehen wir eigentlich in so eine Branche? Weil wir entweder ziemlich anstrengend sind und unbedingt allen helfen müssen, also so ein Helfersyndrom haben und unbedingt diese Menschen irgendwie, ja, mit unserer Liebe überschütten wollen. Oder eben, weil man daran interessiert ist, so Entwicklung zu sehen. Und das ist halt eigentlich ja das Krasse bei Begleitung von Kindern, zu sehen, jeden Tag passiert irgendwas, die machen irgendwas anders. Und so wie du das ja auch sagst, ne, so in Monatsabständen sowas zu sehen, alleine schon vom Wachstum her, ist schon mega krass. Also das sieht man nicht mal, wenn man ein eigenes Kind hat. Muss ich sagen, das nimmt man nicht so wahr. Also das ist halt irgendwann größer.
Ja, weil du sie ja auch dann ja, tagtäglich hast und ja. Du verlierst praktisch den Blick und das fand ich halt cool bei meinen Cousinen, dass ich Monat für Monat diese krassen Entwicklungsschritte oder Stufen gesehen habe und ja, das halt nicht so sich peu à peu entwickelt, sondern ich sehe, boah krass, das ist jetzt schon wieder neu. Das kann sie jetzt oder das kann er jetzt. Fand ich total spannend zu sehen. Mhm. Ja, das finde ich auch ganz interessant bei dem Vergleich bei der Arbeit in der jüngeren Altersklasse, also wenn wir von der Kita reden, ich sag mal Nest 0 bis 2 und Elementar 3 bis 6. Ich finde diesen 0 bis 2 Bereich, ja, du hast noch nicht so viel sprachliche Interaktion mit den Kindern, gerade auch wenn sie unter einem Jahr sind. Aber was da total spannend ist, ist halt wirklich, dass du nahezu täglich Entwicklungsfortschritte siehst. Das finde ich super spannend. Ja. Das ist bei den Größeren dann natürlich nicht mehr ganz so. Da hast du das dann, da siehst du dann, wenn du mal zurückblickst, 2, 3 Monate, oh, das kam ja dazu. Mensch, ist dir jetzt gar nicht direkt aufgefallen. Also ich musste mich immer bewusst hinsetzen und mal 2, 3 Monate zurückdenken.
Ja, definitiv. Definitiv. Und also dazu muss man sagen, für die, die uns ja nicht kennen hier, ja, wir haben ja in der Krippe zusammengearbeitet. Wir haben nicht einfach nur so in der Kita zusammengearbeitet, sondern wir waren in der Krippe. Ja. Für mich immer noch bis heute der wichtigste Arbeitsbereich im Kindergarten. Und für uns damals ja auch erstaunlich, weil wir zwei männliche Pädagogen waren im Krippenbereich. Hatte ich das eigentlich rein von der Verantwortung her, die man ja hat als Krippenpädagoge, anfänglich verunsichert, in dem Altersbereich zu arbeiten? Oder hast du gesagt, nee, das ist einfach, ja, es ist halt klein, aber ist doch egal?
Ich meine ersten, ich sag mal, semi-professionellen Erfahrungen in der Kita waren halt mit den Kleinsten. Deswegen war mir das nie fremd. Und ich habe das praktisch auch von Anfang an genossen. Also fand die Arbeit immer sehr positiv, gerade mit den Kleinen.
Ja, das hat man auch gemerkt. Ja, das hat man damals auch gemerkt, finde ich. Was mir von Anfang an wichtig war, ich wollte das endlich mal erleben. Also in meinem Praktikum damals habe ich das nicht gehabt. Ich war immer bei den Vorschülern oder im Hortbereich, immer bei den Großen und ich kannte das gar nicht. Also von daher habe ich auch von Anfang an gesagt, okay, dann ja, ich will auch mal die Krippe sehen, ich will das mal ausprobieren. Bis heute bin ich sogar der Meinung, um dieses Gesamtkonstrukt Entwicklung auch zu verstehen, sollte man einfach auch die Chance nutzen, um das wenigstens ein Jahr mal mitgemacht zu haben, dieses Krippenalter, um dafür so ein Gefühl zu entwickeln, was das eigentlich bedeutet, diese ganze Entwicklung zu machen von ich lerne laufen. Hatten wir ja auch, ne? Wir hatten ja damals wie alt war sie? 6 Monate, glaube ich. Oder 7 Monate.
Mehrere,
Von ich fange an zu krabbeln, laufen, dann eben rennen irgendwann und sprechen. Das sind ja alles so unglaubliche Sachen, die man dann als Erwachsener da so miterleben darf. Das ist schon sehr dankbar auf jeden Fall.
ja, da kann ich mich auf jeden Fall sehr glücklich schätzen. Ich hatte, glaube ich, in meinem ersten Praktikum in der Erzieherausbildung ein Kind, was relativ früh, ich glaube, mit 10 Wochen in die Kita gekommen ist, wo
Krass.
ich auch maßgeblich an der Betreuung mit beteiligt war, zu der
Wahnsinn.
Zeit, wo ich im Praktikum war. Und das war super.
Ja, das ist vor allen Dingen eine Erfahrung, die nimmt dir keiner mehr. Das ist halt schon sehr, sehr wichtig. Und wir müssen ja auch dazu sagen, ich meine, ich bin ein wenig älter als du. Als ich gestartet bin, war ich 27. Ja, was hatte ich denn vorher mit Babys zu tun? Ja, mit 20, pf, was weiß ich, da machst du andere Sachen, als mit Babys zu tun zu haben.
Naja,
Und das ist ja
in
schon.
unserem Baujahr. Also wenn wir da mal 30 Jahre zurückgehen, da wäre man mit 27 und kinderlos wahrscheinlich schon schräg angeguckt worden, oder?
Als Frau, ja. Ich glaube, das ist schon eher eine Rollengeschichte, oder? Wenn du so spät als Frau Babys hattest. Boah, das ist ein
Ja.
Thema. Das müsste ich mal festhalten.
Halt fest.
Halt fest. Ja, also das ist schon trotzdem für. Wir waren junge Männer, möchte ich sagen. Und einfach für trotzdem für diese Zeit Anfang 2012, ja. Nicht das Bild, was man sich vorstellt, wenn man damals in die Krippe gegangen ist. Heutzutage hat sich das schon wieder gewandelt, 8 Jahre danach oder jetzt 9. Aber damals war das ja schon so, zwei Männer.
Ich glaube, das ist auch heute noch relativ außergewöhnlich. Also ich glaube, jede Kita kann sich glücklich schätzen, männliche Erzieher zu haben.
Oh ja.
Und ja, wenn du dann eine Gruppe hast mit 2 Erziehern, ist natürlich auch krass Overkill. Also schon, ja, war auf jeden Fall eine besondere Zeit, ja.
Definitiv. Aber du hattest ja auch schon angesprochen, und das ist ja immer meine optionale Frage, warum bist du eigentlich letztendlich rausgegangen aus der Branche? Machst ja jetzt was ganz anderes.
Ja, tja, letztendlich gab es 2 wichtige Gründe. Ich glaube, der größere von beiden ist, dass mich der Erzieherjob intellektuell nicht genug gefordert hat. Also nichts gegen den Job. Aber ich konnte mich ja intellektuell halt in dem Feld nicht groß entwickeln. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe zurück zur Informatik. Der zweite Punkt ist die Erwartung an Erzieher zu didaktischen Mitteln zu greifen und massivst zu dokumentieren, wogegen ich mich persönlich sehr gewehrt habe. Und ja, immer wieder auch diskutiert habe, auch im professionellen Austausch keineswegs, aber wir haben halt doch recht häufig diskutiert, wie viel man Kindern zeigen muss, zu wie viel man sie zwingen muss, damit sie was lernen. Und ich bin da eher der Ansicht, dass ja, man Kindern Anregungen geben muss, aber sie von alleine lernen. Und oft hatte ich Ko Kollegen mir gegenüber stehen, sitzen, die der Meinung war, ja, man muss halt täglich zwei, drei Angebote machen. Und Angebot war halt nicht, stell den Kindern Materialien zur Verfügung, sondern exerziere mit ihnen eine Übung durch. Und auf diese Diskussionen hatte ich irgendwann dann auch immer weniger Lust.
Kann ich verstehen, sind bis heute Themen, die man immer mal wieder hat, ein bisschen weniger als früher, will ich meinen, aber immer noch bei einer besonderen, ich sag jetzt mal, Art und Weise von Erziehern, die manche so mit sich tragen, die immer
Aber
das Gefühl haben, sie müssen selber unglaublich viel tun, damit die Kinder tun. Dabei muss man eigentlich nur die Hälfte tun, damit die Kinder entdecken können. Du wolltest sagen?
es ist auch eine große Erwartung mittlerweile der
Ja.
Eltern, dass die Kita erzählt von den größten Aktionen, die jeden Tag am besten zwei, drei laufen, dass die Kinder die und die Sache gebastelt haben, das und das gebaut haben, weiß ich nicht, dieses Spiel gespielt haben. Ja, ist schwierig, aber es gibt auch natürlich auf der anderen Seite Eltern, die auch sagen, lass die Kinder spielen, lass die Kinder spielen. Und das ist meine Meinung, die Kinder, wir müssen Kinder mehr spielen lassen, ihnen die Anregung geben, die sie brauchen, und dann mit den Materialien spielen lassen.
Würdest du sagen, du warst der Zeit ein bisschen voraus mit deiner Denkweise?
Nein, ich glaube, es gab schon viele Pädagogen auch vor unserer Zeit, die
Ja.
ähnlich gedacht haben. Und ich glaube aber, ja, dass man wissenschaftlich oder auch aus der Ausbildung sehr, sehr viele Angebote mitnimmt, was auch schön und gut ist, aber dass wir wissenschaftlich auf ganz andere Sachen gucken sollten.
Ja. Wobei manchmal stutzt mich diese Wissenschaft, die da so rumlungert, auch immer mal ein bisschen, wo ich mal denke, joi, ihr habt, glaube ich, noch nie so ein Kind in echt gesehen. Bin gerade gestern wieder auf einen Artikel gestoßen, wo ich dachte, wie kann man eigentlich so rauspreschen, indem man beispielsweise sagt, Homeschooling macht jetzt alle Schüler mediensüchtig und sie werden abhängig sein und ihre Lernstruktur wird sich verändern und sie werden die Lehrer dann in Präsenz nicht mehr akzeptieren, weil sie noch die Bildschirme brauchen. Und dann denke ich mir mal, okay, können wir vielleicht erstmal abwarten, können wir erstmal entspannen, können wir vielleicht erstmal gucken, wie gut Lernen doch funktionieren kann, indem man digital lernt unter anderem. Und am Ende macht es vielleicht auch die Mischung aus beidem. Also, ich glaube auch, wir haben glücklicherweise in den letzten paar Jahren eine gute Entwicklung genommen. Dennoch muss ich sagen, ich treffe immer noch auf ähnliche Diskussionen, die wir beide schon geführt haben, als wir noch zusammengearbeitet haben, eben dieses Thema von quasi Partizipation, was wir ja auch gemacht haben, schon mit den Kleinen, dass sie sich eben nicht anfassen müssen, wenn sie auf dem Ausflug sind oder auch einfach lernen, sich selber anzuziehen, aber trotzdem erstmal eine halbe Stunde über Bett und Kissen rennen, bis sie dann den Pullover mal anhaben, dann irgendwann die Hose, dann irgendwann die Socken. Das hat ja schon auch immer dafür gesorgt, dass die ein oder anderen sehr irritiert waren und dann dachten, na, die haben ja überhaupt gar nicht die Kontrolle. Und wenn die mal weg sind, dann müssen wir hier erstmal, also dann machen wir erstmal richtig hier. So. Und ich kann mir vorstellen, dass, oder beziehungsweise habe ich ja deinen Weg ja auch begleitet dann später. Ich habe das ja alles mitbekommen. Ich glaube, das ist natürlich auch was, was Menschen, die so vernarrt sind in dieser Dokumentation, in dieser Leistungsbereitschaft hinsichtlich Fleiß, was anderes ist das nicht am Ende des Tages, das auch nicht so akzeptiert haben, dass du dann gesagt hast, ja, okay, das ist schön und gut, aber vielleicht brauchen die nur die Ressourcen, um sich zu entwickeln. Im Großen und Ganzen. Pädagogik ist ja auch wirklich was, was ja nicht einfach so passiert. Also, man geht ja nicht raus und sagt, okay, ich bin jetzt Pädagoge. Und dann gehe ich in die Schule und lerne 3 Jahre und dann kann ich das alles. Pädagogik heißt ja auch, dass man viel von sich mitträgt, was man durch seine Eltern und Großeltern und so gelernt hat. Wie war es bei dir? Was hat deine Kindheit bereichert oder wer war so der Mensch, wo du gesagt hast, ja, doch, da habe ich eigentlich so meinen Schliff bekommen als Kind?
Ja, also ich glaube, meine Eltern waren immer sehr klar, was geht und was nicht geht. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar, auch wenn ich manchmal, man kennt das selber als Kind, sieht man den Sinn einer Grenze nicht und auch jetzt noch nicht. Nichtsdestotrotz, war mir immer klar, wo die Grenze ist für meine Eltern. Ich habe sehr viel Liebe in der frühen Kindheit erfahren, durch meine Eltern. Ich habe eine kleinere Schwester und ich hatte Großeltern, die sehr präsent waren. Also meine Kindheit war, glaube ich, sehr geschützt und sehr liebevoll warm. In der Jugend wurde das dann, ja, kälter. Also ich bin dann irgendwann mit meiner Enge, also mit meiner Familie nach Berlin gezogen und dann waren die Großeltern nicht mehr so präsent. Es kamen die typischen Pubertätsprobleme, wo ja ich mich praktisch sehr stark auch von meinen Eltern losgelöst habe. Ja. Und du darfst mir gern nochmal die Frage stellen, weil ich glaube, ich
Naja,
habe
aber
mich verloren.
nö, gar nicht. Ich glaube, der Kern ist ja wirklich, dass du sagst, die Grenzen, die dir gegeben wurden, ne? Also wir sind ja manchmal so schnell da drin zu sagen, naja, ist ja Grenzen setzen, wo ist jetzt der oder die Grenze zwischen Grenzen setzen und Bestrafung auch? Aber ich glaube, die Reaktion, die du jetzt gerade beschrieben hast, dieses, dann wurde es auf einmal kälter, ist, glaube ich, auch deine klare Grenze gewesen. Weil deine Eltern haben ja dir klare Grenzen gegeben und für dich war es dann in der, ich sag jetzt mal, großen rebellischen Autonomiephase sozusagen, dann auch an der Zeit, einfach mal eine Grenze zu setzen, ungeachtet dessen, was ja sowieso dann noch emotional und sowas alles mitspielt. Aber ich glaube dennoch, dass es halt gar nichts erstmal damit zu tun hat, ob man liebevoll oder nicht liebevoll aufgezogen wurde. Man möchte einfach mal jetzt sagen, so, und jetzt bin ich, Jetzt will ich mal für mich bestimmen und für mich einstehen und für mich sorgen, sozusagen. Möchte das wenigstens mal probieren. Aber letztendlich ist ja das vielleicht das, was dich auch nachträglich ja wirklich bereichert hat, dieses klare Grenzen ziehen. Also ich muss ja auch sagen, so nehme ich dich ja auch wahr als Freund, dass du halt auch klar Grenzen ziehen kannst, so nach dem Motto, okay, ja, dann machen wir das so oder wir machen es so, aber gib mir eine Grenze, wo ich mich bewegen kann, weißt du? Dieses Klare, dieses nicht rumeiern und sondern was verlässlich Klares. Also das ist ja schon das, was du dir auch selber immer einforderst. Aber vielleicht noch mal zu deinen Großeltern. Inwiefern waren die denn so das Gegenstück zu deinen Eltern?
Naja, man kennt das. Großeltern geben einem alles. Die machen, was man will als Kind. Ja, also wenn ich gesagt habe, ich will Karten spielen, ich habe von meinen Großeltern Skat gelernt.
Ah,
Da war ich noch keine 12 Jahre alt.
krass, okay.
Das war sehr lustig. Meine Großeltern sind mit mir und meiner Schwester in den Wald gefahren und sie haben uns beigegeben. Wir standen da auf dem Waldweg, einfach von der Landstraße rechts rein auf dem Waldweg und dann das Auto abgestellt und wir sind in den Wald gelaufen und haben halt ein bisschen mit dem Ball gespielt, aber halt auch tausend andere Sachen. Uns als Kindern ist sowieso alle 5 Minuten irgendein Blödsinn eingefallen. Aber Oma und Opa hatten halt auch immer irgendwelche Ideen, was sie uns zeigen konnten, ob das nun eine Spinne war oder das Moos oder whatever. Ich habe zwar nie Pflanzenarten gelernt, aber es gab tatsächlich ganz viele Dinge, die meine Großeltern mir oder uns gezeigt haben. Oma hatte auch immer zur Beruhigung Mamba im Handschuhfach oder auch ein kleines Spielzeug, irgendein Rätselheft. Es war eigentlich, also mit Oma und Opa war immer cool.
Meinst du, dass überwiegend, also das hört man ja relativ häufig, dass eben Oma und Opa genau diese Rolle spielen, meinst du, dass die Großeltern der größte Faktor sind hinsichtlich Ressourcenorientierung, dass sie das besser, in Anführungsstrichen besser, einschätzen können, was du brauchst,
Ich
weil sie diesen
glaube,
Mittelabstand haben?
ja, ich glaube, Großeltern haben die nötige Distanz
Ja.
und trotzdem genug Nähe. Ja,
Genau.
Großeltern lieben ihre Enkel über alles und trotzdem haben sie die Kinder nicht tagtäglich und müssen oder fühlen sich nicht verpflichtet, Regeln zu definieren, die hart sind, damit das Kind halt lernt, wie das Leben ist. Ja, genau.
Sie sind intuitiver.
Ja, ich
Also
glaube,
sie haben genau.
sie lösen sich von Regeln, die vielleicht in der Gesellschaft üblich sind, aber ich glaube, Großeltern sind sehr klar einfach im gesellschaftlichen Zusammensein. Ja,
Ja.
manchmal geht es vielleicht um die Tischmanieren, aber das sind, glaube ich, also es ist so eine Sünde, die sich Großeltern immer noch gönnen müssen. So Tischmanieren und Anstand. So. Aber ansonsten glaube ich, dass, also war es zumindest bei mir so, dass meine Großeltern sehr locker waren, entspannt waren, was Erziehung anging.
Ich glaube, Großeltern sind im Großen und Ganzen auch so Meister da drin, die Zeit, die sie eben mit den Enkeln verbringen, unglaublich intensiv zu nutzen. Also es hat ja fast schon manchmal so was Magisches, zu sagen, ja, ich bin hier bei Oma und dann haben wir dies gemacht und das gemacht und also gefühlt von den Erzählungen, die dann immer so kommen oder gekommen sind von einem selber, als wenn man in diesen paar Stunden so viel gemacht hat wie in seinem ganzen bisherigen Leben, ob man nun 8 oder 9 oder 10 Jahre alt war. Aber das war immer alles so intensiv verpackt. Ich meine, ich selber habe ja nur großen Bezug zu meiner Großmutter gehabt, als naja, einzig wirklich sich kümmernder Enkel, will ich mir jetzt mal rausnehmen. Von daher kenne ich das halt auch, ne? So Ferienzeit, meine Eltern haben gearbeitet, aber meine Großmutter ist immer gekommen, in jeden Schulferien. Und das war immer so, das war halt so, das musste so sein. Das hat dazu
Oma
gehört.
ist zu dir gekommen, ja?
Weißt du? Ja.
Bei uns war das immer genau umgedreht. In den Ferien waren die Kinder immer eine Woche bei Oma und Opa.
Ah ja,
Eine Woche
nee,
bei den anderen Großeltern.
ich bin nur Heimschläfer gewesen.
Ach ja, okay.
Und von daher, nein, sie war dann halt wirklich den ganzen Tag da, bis meine Eltern wieder von der Arbeit zurückgekommen sind. Das waren dann auch jeden Tag quasi 8 Stunden. Oh nein, liebe Leute, ich bin weder in die Kita gegangen, noch in den Hort. Ich war einfach zu Hause. In den Schulferien, beziehungsweise auch vor der Schule, war ich einfach zu Hause. Sowas ging als Westkind.
Ich weiß gar nicht, ob wir, also ich glaube, wir hatten schon mal so ein, zwei Wochen von den großen Schulferien Hort, aber wenn, dann hatten wir halt auch viel Großelternzeit, Urlaubszeit mit Mama, Papa und wir hatten auch dann, als wir größer wurden, auch Ferienlager, was
Ah
halt
ja,
auch eine
okay.
ziemlich coole Sache war. Da war ich teilweise wirklich alleine in eine Gruppe von Jugendlichen oder Kindern reingesteckt. Und das waren auch sehr interessante Erfahrungen.
Sowas hatte ich zum Beispiel gar nicht. Also, das hatte ich schon eben alleine dadurch nicht, weil eben auch meine Oma da war. Also es gab für uns nie einen Grund zu sagen, hey, du musst jetzt irgendwo anders hin.
Es war
Weil
ja kein
immer,
Muss praktisch,
nee,
aber.
ich, nee, nee. Aber vielleicht auch noch mal anders verankert in eurer Familie dieser Tonus, dieses, okay, jetzt fährst du mal ins Ferienlager. Meine Eltern haben das selber nicht miterlebt und da würde ich halt auch sagen, ne, dass du projizierst ja schon auch als Eltern viel auf dein Kind. Was hast du gemacht? Ich merke das ja selber gerade. Man macht ja schon auch mit dem Kind Dinge, die man selber als Kind erlebt hat, selber als Erwachsener irgendwie mag. Also du bist ja nicht ganz neutral als Elternteil in der
Wäre
Entwicklungsbegleitung
auch
deines
sehr
Kindes.
schlimm.
Ja, weil es nicht authentisch wäre, ja. Aber dennoch versucht man trotzdem Dinge, die man selbst als Kind nicht erlebt hat, seinem Kind heute anzubieten. Wenigstens das. Ja. Und da ist es ja halt immer ganz schön, dass man ja dann doch, wenn es denn, ich sag jetzt mal, dieses klassische Familienbild ist, dass man eben zwei Elternteile hat, ja doch dann aus der Mischung agiert, sozusagen. Und ich zum Beispiel bin mit 0,0% Kinderliedern aufgewachsen. Weder meine Großmutter hat irgendwas gesungen, noch meine Mutter, noch mein Vater. Mein Vater schon gar nicht.
Ich war gerade versucht zu
Weißt
sagen, wie traurig, aber ja, muss man auch akzeptieren können. Also,
Ja.
ich habe das genossen.
Ist so. Echt, ja?
Ja.
Ja, siehst du, dafür ist ja dann der mütterliche Part hier bei uns dann die Person, die singt.
Die
Also,
Sängerin.
genau, sozusagen. Also von daher ist es ja auch gut, wenn man sich da gegenseitig bereichern kann. Hast du das Gefühl, dass so dieses Aufwachsen, dieses zum einen das Klarsein, dieses Oma und Opa-Dasein, Gefühl, dass dich das auch beeinflusst hat, wie du später deinen Bildungsweg gegangen bist, wie du gelernt hast, wie du Interessen entwickelt hast?
Wow, ich kann ja und will das auch gar nicht irgendwie in Kausalzusammenhänge zwingen wollen.
Okay.
Also kann klar, also jegliche Art der Erziehung hat mich geprägt und dementsprechend auch meinen Lebensweg. Aber dass es jetzt so eine bewusste Kausalkette war, würde ich bezweifeln.
Okay. Also gab es nicht irgendwie so einen Punkt, wo du gesagt hast, also, nee, also das hat mir schon so viel gegeben. Hier wurde so viel aktiviert in mir, dadurch, dass wir halt eben zum Beispiel ja auch viele Freiheiten hatten, wenn wir gerade mit den Großeltern unterwegs waren. Dass du ja gesagt hast, okay, nee, ich konnte mich da schon entfalten, aber meine Eltern haben dann eher schon gesagt, nee, geh mal studieren oder mach mal eine Ausbildung, geh mal Geld verdienen. Mach mal deine Schule richtig.
Ja.
Meine, kann mir schon vorstellen, dass deine Eltern Schulerfolg erwartet haben,
Ja,
wenn sie so
also
klar waren.
meine Eltern waren notengeil. Ich musste ja auch rechts schreiben lernen. Ich bin Linkshänder und musste
Oha,
rechts schreiben lernen.
okay.
Das war eine Tortur.
Ja.
Und Noten waren ein wichtiger Bestandteil meiner Schulbildung, ja.
Ja.
Und ich hatte auch von der Familie immer die Rückmeldung, nach dem Abi, also du musst ein Abi machen, sonst wirst du nichts. Und nach dem Abi musst du studieren, sonst wirst du nichts. Und dementsprechend bin ich nach dem Abi studieren gegangen. Ja? Ich habe dann ein paar Semester studiert, um dann zu merken, so, jetzt hast du dich von deinem Elternhaus endlich komplett emotional, intellektuell losgelöst
Okay.
und kannst jetzt das machen, was du machen willst, und habe dann die Erzieherausbildung angefangen. Da gab es dann nochmal so einen kleinen Push. Ich war die ganze Zeit nebenbei schon immer so ein bisschen Nachhilfelehrer und hatte dann ja eines Jahres, nee, 2009 war es, hatte ich das Angebot von einem meiner Schüler, der war Schauspieler, ihn an ein Filmset zu begleiten, weil er dort während des Drehs Schulzeit verliert und er muss den Schulstoff nachholen oder während des Drehs praktisch ja, weiter bearbeiten. Und da war ich an einem Filmdreh und habe ihn begleitet und mit ihm Unterrichtsstoff gelernt neben seiner Schauspieltätigkeit. Und das hat mich nochmal bestärkt darin, doch was Pädagogisches zu machen. Und dann habe ich direkt in diesem Jahr noch ein ganz schnell mal eben noch ein Vorpraktikum gemacht, wirklich auf dem allerletzten Drücker. Und als ich mich bewerben wollte bei den Fachschulen, war die Frist abgelaufen einerseits, es waren aber auch schon Schulferien, sodass Post eh nicht mehr angekommen wäre. Und so habe ich meine Bewerbung zwar verschickt und habe dann aber auf den Schulstart gewartet, am ersten Tag alle Schulen abgeklappert und gefragt, wie sieht's aus, habt ihr noch Plätze? Und bin dann am dritten Tag, glaube ich, in meine Erzieherklasse gekommen.
Oha,
Also das
Wahnsinn.
war wirklich von jetzt auf gleich in die Erzieherausbildung. Also im April war der Dreh. Und im September, glaube ich, fing das Erzieherschuljahr an.
Nicht schlecht.
Ja.
Ja, also knaller Fall war es ja bei mir quasi auch. Eigentlich hätte ich ja Zivildienst machen sollen. Wurde aber dann ausgemustert nachträglich. Bis heute weiß ich nicht warum. Und dann musste ich ganz schnell irgendwie eine Ausbildung machen oder wollte eine machen und dachte mir, naja, als langjähriger Fußballtrainer, mal mit Jugendlichen kann ich ganz gut, Kinder finden mich auch lustig, ja, dann werde ich halt Erzieher. Und ja, habe dann 2008 die Ausbildung angefangen. Und man sieht ja, wohin das hier alles geführt hat, ja. Nein, letztendlich ist es auch eine spannende Geschichte, weil man ja auch vieles immer so ein bisschen mit sich selbst vergleicht und weil Pädagogik im Allgemeinen ja auch immer viel mit Haltung und Perspektiven zu tun hat, ganz grundsätzlich auch. Und letztendlich ist es ja auch das jetzt, warum ich das hier mache. Ich habe ja schon Bock, diese ganze Geschichte hier so ein bisschen mitzumalen und mitzustrukturieren. Deswegen mache ich den ganzen Spaß ja hier auch. Podcast, YouTube-Channel und. Und deswegen auch an dich die Frage, wie soll denn Lernen in Zukunft aussehen? Was hast du für ein Bild, wie dein Kind später mal lernen soll? Oder muss sogar?
Ich stelle mir das, egal in welchem Alter, stelle ich mir Lernen wie eine große Spielwiese vor. Ich habe, man kann sich das am besten vorstellen, wenn man so mal in eine Kita guckt, da hat man eine Bauecke, da hat man eine Leseecke oder eine Bücherecke. Dann hat man, weiß ich nicht, einen Tisch zum Malen. Die ganzen verschiedenen Ecken und Plätze, wo man halt sich bestimmten Lernbereichen widmen kann. Und so stelle ich mir das praktisch in praktisch allen Altersgruppen vor. Natürlich wird das auch in späteren Altersgruppen immer mehr auch mit Technik verbunden sein. Aber was ich mir wünschen würde, auch für die Schulbildung, ist, dass wir wegkommen von Benotung und von Klassenstrukturen. Also ich bin Fan von großer Spielwiese und jeder lernt das, was ihn gerade beschäftigt. Und das kann so vieles sein und jedes Thema hat auch ganz viele Lernbereiche, die es vereint in sich. Ich glaube, momentan gucken wir noch viel zu viel darauf, dass die Wirtschaft ja einen schön genormten Abiturienten oder Elftklässler haben möchte.
Ein kontrollierten, ein kontrolliert aufgebauten Menschen, der auf jeden Fall in bestimmte Erwartungsmuster passt. Also,
ja.
Wenn ich mir angucke, ich bin ja nun zum Beispiel auch ein gutes Beispiel dafür, dass nichts, was ich in der Oberschule gemacht habe, am Ende davon, weiß ich nicht, zu jemandem gemacht hat, der eben Ingenieur ist oder was auch immer. Letztendlich bin ich in den sozialen Bereich gegangen. Genau das, was du ja in der Schule und jetzt auch gerade auf einem Gymnasium zum Beispiel ja gar nicht gelehrt bekommst. Ja, also gerade Gymnasium ist ja noch was, wo du sehr viel auf Leistung und Benotung eben strukturiert wirst und sehr wenig auf sozial. Vielleicht dann eben in den Peergroups, das macht man dann so für sich, aber rein von den Lehrern her bereiten die dich null auf das soziale Leben vor, maximal. Gerade so lernst du, wie du mit einem Menschen, der dir ja scheinbar vorgesetzt ist, also, ne, ja, das Sagen hat, kommunizieren lernst. So. Ja. Das ist so das einzige Soziale, finde ich. Allerdings, glaube ich, ist das noch ein Weg und das kriegen wir wahrscheinlich auch nicht hin, wenn wir jetzt hier alles übers Knie brechen. Das ist mir jetzt auch schon bewusst geworden. Das ist so ein Lerneffekt, den auch ich hatte. Aber ein paar Hintertürchen kann man schon öffnen, um dahin zu kommen. Aber da sprichst du mir natürlich aus dem Herzen, diese ganze Benotungsgeschichte. Und wenn ich jetzt auch sehe, was Belohnung gerade in der Grundschule, erste Klasse, für einen Stellenwert hat, dazu mache ich übrigens dem nächsten Video, habe ich mir schon gescriptet und recherchiert. Das ist ja unfassbar. Und heute durfte ich dann noch mal... Was für
Belohnung? Materieller Art oder...
Und vor allen Dingen verbaler Art, also quasi psychischer Art. Das ist ja unfassbar. Auch wie unterschwellig dann quasi Bestrafung funktioniert, indem man Kinder auch. Ich stelle jetzt keine Absicht da, ne? Das irgendwie, aber quasi relativ schnell abwirkt. Und das ist ja auch schon eine relativ schwierige Geschichte, wenn du halt überlegst, wie weit am Ende Kita sozial, emotional schon ist, wo ja jeder sein Tempo bekommt und auch in einem Gesprächskreis einfach mal eine Minute bekommt, um nachzudenken. Und wie es dann in der ersten Klasse voll abgekappt wird, wenn du halt nicht adäquat in gefühlt 10 Sekunden reagierst.
Ja.
Beziehungsweise, wenn dir nicht wenigstens trotzdem auf einer gewissen Art und Weise die Wertschätzung entgegengebracht wird für das, was du halt gerade beitragen willst, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt super zum Thema passt oder auch gerade gemerkt, wenn du halt sozial ehrlich bist, wie komisch gerade Lehrer das auffassen. Das ist sehr witzig gewesen und ich glaube, das finde ich sehr schade, was wir ja auch gerade sehen, diese Vorbereitung auf das, was Lernen überhaupt sein soll. Also, du kommst ja irgendwann auf die Schule, auf die erste Schule, Grundschule und du kriegst so mit, was du lernst. Aber du kriegst ja nicht mit, wie du lernst. Ne? Quasi ist ja die Methodik ist ja für dich unsichtbar. Vielleicht musst du das auch gar nicht unbedingt wissen am Anfang. Was ich aber krass finde, gerade wenn du dann in der Pubertät bist, 7., 8., 9., wie wenig das Thema, wie lerne ich überhaupt, in das Verständnis der Schüler gegeben wird, sondern auch da bleibt Methodik immer unsichtbar. Anstatt den Kindern mal zu helfen, zu verstehen, warum sie jetzt gerade nicht weiterkommen in Mathe, in Deutsch, wie auch immer, aber denen zu verstehen geben, hey, guck mal, das ist der Trick, den du anwenden kannst, um dir zum Beispiel Formeln in Mathematik, Chemie oder Physik zu merken. Oder wie schaffst du es, dir Sprachen anzueignen, obwohl du vielleicht nicht unbedingt das Sprachtalent bist? Ja? Also diese Wege hin, wie funktioniert eigentlich Lernen zu verstehen, finde ich unglaublich wichtig.
Ich habe gerade bei einigen Punkten gedacht, das sind alles Probleme, die ich nicht hätte, wenn ich jedem Schüler sein Thema geben würde.
Ja.
Wenn ich nämlich Interesse für Sprache entwickle, weil ich mich gerade mit der US-amerikanischen Wahl beschäftige, zum Beispiel, dann lerne ich ja automatisch Englisch, wenn ich zum Beispiel die Quellen entsprechend lese. Natürlich muss das gesteuert werden und Lehrer gehen nicht verloren, aber Lehrer wären dann auch nur noch Lernbegleiter
Richtig.
und würden nicht die Thematiken vorgeben und vor allem würden sie nicht das Tempo vorgeben. Und das finde ich sehr wichtig, dass ja jeder in seinem eigenen Tempo lernt, das zu verstehen. Also ich kenne das auch heute aus dem Berufsleben. Oder auch in der Partnerschaft. Wir de Menschen denken in unterschiedlichem Tempo zu unterschiedlichen Themen. Und der eine ist halt in dem Thema wesentlich fixer bei der Sache und der andere bei dem anderen Thema.
Ja.
Und dann kommt die Antwort halt von dem anderen dementsprechend verspätet. Beziehungsweise er muss einfach mal noch eine Minute drüber nachdenken, was da gerade vor ihm abläuft.
Ja. Aber da sind wir wieder bei dem typischen Thema. Am Ende ist es wichtiger, den Weg zum Ergebnis zu verstehen, anstatt einfach nur das Ergebnis dahin zu rotzen oder hinzuschreiben oder nur auf dieses Ergebnis runtergebrochen zu werden. Und das hat mich ja zum Beispiel früher unglaublich heftig in Mathe geärgert. Der Wille, einige würden jetzt lachen, wenn sie mich das sagen hören, aber der Wille war für ein kurzes Zeitfenster auch da, um Mathe zu verstehen. Und ich rede jetzt gar nicht von dieser super abstrakten Mathematik, die irgendwann für mich einfach, das hat für mich einfach wirklich nicht ins Gehirn gepasst, warum das jetzt gemacht werden soll. Aber hätte man mir da wenigstens die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, pass auf, in dem Rahmen bewegst du dich jetzt und das kannst du und dann ist gut, dann hätte ich ein viel höheres Erfolgserlebnis gehabt, als wenn ich im Unterricht sitze und gefühlt wie in so einer dritten, vierten Klasse man so auf Tempo im Unterricht Aufgaben löst und der Erste schon nach 10 Minuten schreit, ah, ich bin fertig. Und dann der Lehrer nach 18 Minuten fragt, na, wer ist denn jetzt noch dran? Ah, okay, na, die zwei noch. Na gut, wir fangen schon mal an. Hä? Was ist denn das?
Mathe so. Ist mein Lieblingsbeispiel. Mathe kann so schön sein. Also ich habe, ja. Ich sag immer, ich habe bei dem besten Mathelehrer der Welt gelernt. Und ich habe ja quasi alles verstanden, was er uns beigebracht hat. Also nicht gelernt, sondern ich habe einfach verstanden, was er uns beibringen wollte. Und die Themen, den Logarithmus, den Sinus, die Kurvendiskussion, weiß ich nicht, den ganzen Kram, den auch niemand später wirklich braucht.
Brauchst du es jetzt?
Nein.
Brauchst du es jetzt?
Ich habe es nie wieder gebraucht, außer für die Uni, wo ich es danach dann auch nicht mehr brauchte. aber was ich ganz oft mitgekriegt habe, auch in meiner Tätigkeit als Nachhilfelehrer, gerade Mathe ist ja ein hochgefragtes Nachhilfefach. Die Schüler lernen, also die zur Nachhilfe kommen, lernen größtenteils Schema F auswendig. Die ihnen wird nicht geholfen zu verstehen, was sie da tun und wie sie es tun und warum sie es tun, sondern ihnen wird nur gezeigt, hier wende Schema F an für diese Aufgabe. Dann gibt es einen anderen Aufgabentyp, okay, für diese Aufgabe wendest du Schema G an. Okay, so, aber wenn jetzt beide irgendwie so ein bisschen vermischt werden, beide Aufgabentypen, dann stehen die Schüler da und wissen absolut nicht, was Phase ist.
Weil sie und nur genau wissen, so okay, stand ich auch da.
Genau. Und ich glaube, das ist was vielen Mathelehrern nicht gelingt, das Verständnis für die Thematik zu vermitteln. Ja, und nur definitiv. Schema F zu rattern. Ja, klar muss man üben und dafür muss man, Schema F muss man üben, das ist klar. Aber damit es auch ins Hirn geht. Aber das sollte nicht darüber gehen, das Thema zu verstehen. Also ich habe auch vor den trigonometrischen Funktionen habe ich sehr, sehr lange gesessen und mir den Kopf zerbrochen, was das alles soll. Und, aber letztendlich hat es unser Lehrer geschafft, es auf immer wieder neue Art und Weise zu erklären und uns näher zu bringen. Und er hat es zumindest bei mir geschafft. Ich glaube, auch in meiner Klasse gab es einige, die an den verschiedenen Sachen verzweifelt sind. Aber ja.
Ja, und ich glaube, und das ist ja auch ein Lieblingspunkt von mir, da war er, glaube ich, eher Lernmotivator als so Lehrer. Ja? So, weil er sich halt eine Platte auch gemacht hat, okay, wie kann ich auch meinen Unterricht mehrwertig verpacken, damit die Leute eben nicht rausgehen und denken, naja, okay, ob du da vorne einen Hampelmann machst oder nicht, es geht nicht in meinen Kopf.
Tatsächlich war das bei mir krasser strenger Frontalunterricht.
Also ach, echt, ja?
Ja, ja, absolut, absolut. Aber okay. der so gut gemacht und er hat okay. halt auch, er hat halt auch erfragt, ob die Leute es verstehen. Also nicht so, dass er wissen wollte, wie wir uns fühlen, sondern er hat halt durch die Antworten halt auch mitgekriegt, dass es noch nicht alle gerafft haben und hat es dann halt wieder neu versucht, auf eine andere Art und Weise, aber trotzdem komplett frontal. Das hat gefruchtet in dem Zusammenhang Und ja, aber der Stoff, den wir da gelernt haben, weiß ich nicht. Brauche ich den? Ich würde lieber Sachen lernen. Also ich hätte in der Schule gerne Sachen gelernt, die mich interessieren, die mich für mein späteres Leben weiterbringen und die auch ein bisschen mehr Querverweise schaffen.
Ja, das stimmt. Aber das ist eine Antwort übrigens, die man relativ häufig hört. Also diese Intention, etwas zu lernen, was einem wahren Mehrwert gibt für, ja, vielleicht auch das alltägliche Durcheinander, was man eben so erlebt. Und ey, ganz ehrlich, und sei es eine Steuererklärung zu verstehen oder was auch immer, oder zu verstehen, wieso brauche ich die Versicherung XY und warum berechnet die sich so? Vielleicht dahingehend auch nochmal Mathe durchzupauken, was auch immer. Ja, ich glaube, das sind viel lebensnahere Sachen am Ende des Tages, als, weiß ich nicht, Stochastik oder irgend so ein Kram zu lernen oder auch in der Physik und Chemie. Ich meine, ey, ganz ehrlich, im Chemieunterricht lustig, wenn da irgendwas blubbert und vielleicht sogar manchmal knallt oder so. Was übrigens echt ein Märchen ist, weil gefühlt habe ich sowas nie im Chemieunterricht gesehen.
Du nicht.
Ja, du vielleicht, da hattest du auch einen coolen Chemielehrer. Aber am Ende des Tages hast du ja plötzlich nicht den Willen, dir einen Chemiebaukasten nach Hause zu holen. Es sei denn, du kriegst richtig einen Jieper auf dieses Thema. Dann guckst du natürlich auch, ob du mal kurz zur Apotheke vorbeigehst und dir ein paar Sachen holst. Aber das haben eben nicht alle. Und deswegen finde ich schon, dass man da so eine Art
Aber sowas gibt's
Expertendasein
auch, ne?
einfach fördern soll.
So
Was?
Experimentierkästen, Chemie. Also ich hatte zum Beispiel so ein Buch, das hatte ich gerade erst wieder in der Hand, weil ich es einfach behalten habe, weil ich es so cool fand. So ein Physik-Bastel-Lernbuch,
Okay.
wo so verschiedene Sachen erklärt wurden. Zum Beispiel so ein Gleiter. Also einfach so ein Flugzeug aus Styropor mit einem
Ach
kleinen
so, ja.
Propeller und sehr lustige Sachen da drin gewesen, die halt sehr einfach gemacht wurden, aber mit denen Physik erklärt wurde, ne?
Ja.
Auf ganz einfache Weise oder auch so ein Prisma. Und sowas gibt es ja auch als Chemiekasten. Das ist doch spannend. Also wenn ich das lustig finde, wenn es knallt, dann ist doch so ein Chemiebaukasten genau das Richtige für mich.
Ja, wenn man eine Lust damit assoziiert hätte, hätte man sich das vielleicht auch mal zugelegt oder zum Geburtstag gewünscht. Aber wenn man eher negative Eigenschaften mit dem Chemieunterricht
Ja,
verbunden hat, dann,
genau. Wenn man
dann bin
nämlich
ich
lernen
doch.
muss, auf welcher Ebene die Elektronen schwirren und welche
Richtig.
Orbitale sie da ja, bekreisen, dann ja.
Und welcher Indikator für das und das zustimmt. Ach, bla bla, ey, keine Ahnung,
Ja,
ey. Ich weiß auch nur noch, warum.
Stoffbestimmung.
Ja, ach, keine Ahnung. Eine ziemlich hohe Geschichte. Wir bewegen uns langsam ja zum Ende des Interviews und jetzt kommt natürlich nochmal eine ganz wichtige Sache. Ne? Es ist so, hatte ich letztens auch auf Twitter gestellt, einfach mal aus Spaß, war ganz witzig, was da so rauskam. Und natürlich ist ja auch Geld immer ein Thema, ne? Wenn wir über Bildung reden, ob das nun Kita, Schule oder Studium ist. Wenn du 100 Millionen Euro hast, einfach so, egal woher sie kommen, ja, du hast 100 Millionen Euro für Bildung und Familie, wie setzt du das Geld ein?
Für das politische Ressort.
Ja, einfach so, die kommen zu
Also
dir und sagen,
als
hier. Hier, Vincent, nimm mal 100 Millionen und du darfst in Berlin im Bildungs- und Familienraum was veranstalten. Was machst du?
Was mich gerade beschäftigt, ist ja klar Homeschooling. Und zwar denke ich darüber nach, wieso schafft es Deutschland nicht, ein sinnvolles Konzept für Schulen aufzustellen, sodass die Schulen zumindest eine Basisausstattung für Internet und Rechner und PC-Labor oder wie auch immer man das nennt oder ja, einfach alles Digitale hat. Und ich glaube, ich würde ein Digitalisierungskompetenzzentrum aufbauen, wo ich dann einfach ein paar kluge Köpfe einladen würde, ein deutschlandweites Konzept zu entwickeln, was eine Schule haben muss. Eine Gigabit-Leitung für die
Ein
Schule,
Traum.
ein PC-Labor, weiß nicht, Tablets, welche Programme, welche Firewall und einmal so ein Grundkonzept mit allem Technischen und halt auch mit Konzepten wie Weiterbildung für Lehrer und wie man ja praktisch mit den Materialien auch umgeht, sodass es wenigstens eine Grundausstattung für deutsche Schulen gibt. Aber da Deutschland ja noch Bildung Ländersache ist, weiß ich nicht, wie realistisch das ist, aber das würde ich versuchen, mit 100.000 Euro anzufangen oder
100
100
Millionen,
Millionen.
100
Noch besser,
Millionen.
aber genau das ist doch egal. Tatsächlich würde ich es irgendwie versuchen, so ein Konzept aufzubauen
Ja.
und mich da auch über die Ländergrenzen hinweg ja, zu betätigen.
Auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Da kann ich definitiv mitgehen. Und weißt du, was das Geile an der ganzen Sache noch wäre, wenn man genau bei diesem Projekt die Schüler, die ihre Zukunft bauen, direkt mit beteiligt, damit die das mit aufbauen. Ja, das
Ja,
ist halt, ich
wunderbar,
glaube,
ja.
da müssen wir unbedingt hinkommen, dass die Schüler auch mitentscheiden können, was bedeutet Schule, was bedeutet Lernen für sie, wo wollen wir technologisch irgendwann hin, was braucht auch die Zukunft für Know-how? Brauchen wir wirklich bestimmte Sachen, die in der Schule so weitergegeben werden? Lohnt sich das noch? Kann man das nicht überarbeiten? Ja, cooler Ansatz auf jeden Fall.
Da fällt mir eine Frage ein
Ja.
an Schüler oder beziehungsweise was mich interessieren würde, würden Schüler sagen, nehmt zum Beispiel Fortnite auf in die Firewall, sodass Fortnite nicht in der Schule erreicht werden kann? Das würde mich
Okay.
interessieren. Was würden Schüler dazu sagen? Oder was auch immer es gerade ist, ist es Among Us oder whatever. Das Spiel, was gerade bekannt und berühmt auf Handys oder ja, Mobile Devices ist, würden Sie das in die Firewall aufnehmen und sagen, nee, kann man nicht erreichen? Oder würden Sie sagen, würden Sie Argumente finden, die den einen oder anderen Erwachsenen zumindest überzeugen könnten, das eben nicht zu sperren? Das
Okay.
würde mich interessieren. Und diese, also das ist eine Diskussion, die ich gerne mit Jugendlichen führen würde.
Ja, geil. Ja, das ist interessant, ja. Das ist ein guter Ansatz. Ich persönlich bin ja total für das Implementieren von Computerspielen in den Unterricht, weil das nämlich auch noch mal abholen würde in bestimmten Zusammenhängen.
Ich
Jetzt.
weiß von vielen wahnsinnig großartigen Projekten, zum Beispiel mit Minecraft.
Ja, mega.
Also da kann man ja fast jeden Unterricht mit
Ja,
bereichern.
definitiv.
Unglaublich vielseitig dieses Spiel. Und
Vor
wir haben
allen
auch in
Dingen.
der Firma arbeiten wir, geben wir auch Workshops mit Minecraft, indem wir zum Beispiel agiles Mindset vermitteln.
Krass. Ja,
Und
aber dazu dient
das mit
Minecraft ganz
Minecraft.
super, ey. Mega gut.
Ja, also es gibt auf jeden Fall Sachen, wo ich sagen würde, nehmt das mit. Und klar, Spiele müssen irgendwie in den Lehrplan und man muss das nutzen, das Interesse, was eh da ist. Ich meine nicht, dass man es instrumentalisieren sollte, komplett, aber das Interesse, was da ist, kann man doch sich zugunsten machen.
Vor allen Dingen hinsichtlich von sozialer Kompetenz sind Spiele wie Fortnite, auch wenn der erste Sinn darin vielleicht auch besteht, jemanden abzuschießen, aber bei Fortnite und auch vor allem bei Minecraft eben darin, als Team zu agieren und ein gemeinsames Ziel zu erreichen über Kommunikation. Das ist ein Aspekt, den sollte man für die Zukunft vor allen Dingen überhaupt nicht in irgendeine Schublade ganz hinten tun, weil das nämlich sehr, sehr wichtig ist. Thema Kommunikation. Okay, abschließend habe ich noch eine kleine witzige Sache. Ich finde das immer ganz cool, wenn man nur zwei Möglichkeiten gesagt bekommt, für die man sich dann natürlich nicht beide entscheiden kann, sondern ganz klar sagen muss, das eine oder das andere nehme
Mag
ich.
ich total dieses Spiel.
Ja, gerade du. Und zwar hat es auch so ein bisschen, ja, mit seiner eigenen Schulzeit auch zu tun.
Cola
Ich
oder
habe sechs.
Fanta?
Wie bitte?
Cola oder Fanta?
Ja, so genau, so ähnlich. Genau. Und zwar das erste ist Geschichte oder Sport?
Boah, hör auf! Nicht gleich die erste Frage. Sport, obwohl ich es in der Schule gehasst habe.
Echt, ja?
Ja.
Okay.
Geschichte ist
Ich
ein
muss.
Lernfach für mich.
Ah ja, okay, für dich war es ein Lernfach, für mich war das so, oh geil. Geschichten. Also, kommt sehr auf den Lehrer an. Ich muss ganz ehrlich sagen, Geschichte, weil im Sport wollte ich eh nur Fußball spielen und nicht Bodenturnen
Nee,
Okay, das
Geschichte war
nächste.
für mich richtig übel. Einfach nur Jahreszahlen pauken und dann noch irgendwelche Kausalketten. Nee, nee,
Ja,
nee.
aber ganz ehrlich, wenn du den richtigen Lehrer, könnte ich jetzt
Ja,
hinten,
klar,
kannst du für
sicher.
Mathe, ne? Wenn, aber das war schon mal ganz cool. Okay, das nächste. Ein Tag vorher lernen oder eine Woche vorher lernen?
Ein
Vor
Tag.
einer Klausur. Hat nicht immer geklappt, auf jeden Fall.
Bei mir immer. Ich habe im Abi 2 Tage vor der Prüfung gelernt. Musste
Du, in der
reichen.
Ausbildung habe ich das auch gemacht. Hat auch super funktioniert.
Ne.
Aber so siebte, achte Klasse hat das nicht gut funktioniert. Okay. Ja, Pausenhofzeit. Oberschule. Du darfst natürlich als Oberstufenschüler dann ja schon raus. Döner oder Zuckerschnecke.
Döner. Was für eine
Echt?
Frage.
Okay. Ja, ich war eher Team Zuckerschnecke.
Ja, du bist eh Team Zuckerschnecke.
Und zwar erst schnell zu Getränkehoffmann, dafür damals 60 Pfennig eine Pepsi geholt, dann zurück zu dem kleinen Bäcker auf der Ecke und für 1,10 Mark, kann man sich fast schon nicht vorstellen, dann noch eine schöne Zuckerschnecke. Damit der Zucker richtig reinknallt. Klassenclown oder anständiger Klassenkumpel?
Klassenclown.
Naja, dazu
Meine
sage ich auch nichts.
Lehrer haben mich gehasst.
Echt?
Ja, also in der 6. gab es einige Elterngespräche, weil Lehrerinnen gesagt haben, der Junge ist unterfordert. Wir wissen nicht, was wir mit dem machen sollen. Der nervt die ganze Zeit nur. Der lenkt seine Nachbarn und Mitschüler ab. Unglaublich. Ätzend. Schickt
Geil.
den auf ein Internat oder auf eine krasse Schule. Ja. Deswegen bin ich nach Berlin gekommen.
Ah ja, okay. Und da war das dann besser mit dem Klassenclown-Dasein?
Nö. Ja,
Also, ich selber, ich war auch Klassenclown, aber ich habe immer so die Kurve bekommen, eben nicht so krass auffällig zu sein, dass ich irgendwie im Klassenbuch stehe oder eben dauernd Elterngespräche habe. Also ich habe das irgendwie so ganz knapp immer geschafft, nicht nicht zu asozial zu sein. Okay, vorletzte Frage. Bummeln nach der Schule oder direkt nach Hause?
Hey, bummeln. Also wir waren immer auf dem Spielplatz zusammen und haben halt den ganzen Spielplatz belagert als Schulklasse. Und ja, der Spielplatz war dann nicht mehr verwendbar für alle anderen.
Ja, wir waren immer auf dem Sportplatz danach.
Ja.
Gerade in der Grundschulzeit immer auf dem Sportplatz danach. Und dann, wenn dann die Mitschüler aus den 5. und 6. Klassen dann immer auch noch raufgekommen sind und haben uns den Fußball geklaut und weggeschossen und so einen Müll. Naja, das
ich war im Ort in der Grundschule, deswegen.
Ja, ich war auf der Straße. Ja?
Straßenkind. Nice.
So, jetzt bin ich gespannt.
Du hast halt fürs Leben gelernt.
Ja, definitiv. Ja, siehst du? Das, was mir in der Schule nicht beigebracht wurde, das müsste ich mir woanders holen.
Oh, ich habe im Hort auch einiges mitgenommen. War auch geil.
Ja. Oh ja, Hort war auch nicht ohne. In der Kita weiß ich, du hast ja alles gefressen, was da aus dieser komischen Butte kam. Ja?
er spricht vom Mittagessen, ja.
Ja, richtig, richtig eklig, ey. Aber.
Das war Bärenmenü, hallo.
Was? Die dicksten Nudeln der Welt, ey. Jedes Mal haben sie versucht, den Rekord zu brechen. Können wir noch dicker? Können wir sie noch dicker aufquellen lassen? Ist wie so ein Gummibärchen gewesen. Pass ja. auf. Hühnerfrikassee oder Bolognese?
Bolognese?
Oh, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du dich so schnell entscheidest.
Ah. Aber mittlerweile gar nicht mehr.
Ja, naja, doch. Veggie-Bolo.
Ja, Veggie-Bolo ist geil.
Ja, auf
ist
jeden
auch
Fall
ziemlich Bolognese. Einfach, aber Frikassee? Schwierig. Schwierig. Habe ich schon überlegt, wie man es machen könnte, aber noch nicht probiert.
Dann wird das jetzt deine ja. Wochenendaufgabe sein.
Naja, man muss ja nicht übertreiben.
Ja, geilo. Ich danke dir. Wie nennen wir denn die Folge? Hühnerfrikassee oder Bolo oder was? Mal gucken. Lass ja. ich mir mal einfallen. Ich danke dir ganz herzlich.
Gerne.
Für eine Stunde und fast 15 Minuten.
War mir eine Freude.
Mir definitiv auch. Freunde, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt es mir doch auf die Social-Media-Kanäle und dann machen wir das gleich nochmal mit einem anderen Gast. Und gerne natürlich, Vincent, bist du auch herzlich wieder dazu eingeladen, wenn wir zusammen die Bildungsweltherrschaft an uns reißen
oh, ja.
wollen. Ansonsten, liebe Leute, denkt dran, YouTube und so weiter. Da gibt es ja in der Woche 2 bis 3 Videos. Auch für euch bestimmt was dabei. Und ansonsten, danke fürs Zuhören. Jetzt gibt es eine Ohrenpause. Bis zum nächsten
Mal. Danke fürs Zuhören, ihr Pupsis.